You're my heart, you're my soul. You're my heart.
Ich habe jetzt schon auf Aufnehmen geklickt.
You're my soul. Wie?
Na, läuft schon.
Ja, schön. Kannst du mir auch mal vorher sagen.
Na dann.
Starten wir mal, oder?
Dann soll ich jetzt einfach das Intro sagen.
Gut. Hallo und willkommen im Hause Vogelstrauß, ein Podcast von jungen Eltern für junge Eltern. Wir sind Kevin und Paula und nehmen euch heute mit durch die Geburt.
Hi. Durch die Geburt.
Durch die Geburt.
Durch den Geburtskanal.
Ja. Nee, so extrem nicht. Nein, so extrem nicht, natürlich. Wie war dein Tag, Schatz?
Gut. Ich habe gerade, bevor wir uns hergesetzt haben, noch eine Runde Sport gemacht. Das hat gut getan. Und ja, war ein guter Tag. Wie war deiner?
Auch gut. Ich genieße zurzeit das schöne Wetter und bin total viel draußen. Und unser Baby entdeckt gerade draußen alles, was es so zu entdecken gibt. Hat sich gestern schon eine Handvoll Gras in den Mund gesteckt. Ja, und freut sich, dass die Vögel am Himmel fliegen. Und das ist total schön zu beobachten.
Ja, generell ist, glaube ich, jetzt, also für mich wird die Zeit jetzt mit ihm immer intensiver, ne? Weil man kann irgendwie gefühlt jeden Tag immer mehr mit ihm anfangen.
Ja, ja, und er ist gerade auch in der Phase, er macht gerade alles Mögliche nach, was man halt ihm zeigt. Und wenn er irgendwas nicht möchte, dann kann er auch genau mit dem Kopf schütteln, ja, und Nein, Nein machen. Und das ist richtig witzig. Natürlich, ja, macht er das auch manchmal so zum Spaß, weil wir natürlich auch dann lachen. Genau.
Ja. Aber es ist echt cool, weil ich glaube, das ist jetzt genauso die Zeit, wo sich dann so langsam der kleine Charakter zeigt und die Persönlichkeit so durchkommt.
Ja,
und ich glaube, da bin ich echt mal mega gespannt, weil ich glaube, das ist ein richtiger kleiner Quatschkopf.
Ich glaube auch, das wird ein richtiger Spaßvogel.
Ja.
Wie die Mutter. Haha. Ja. Naja, man muss dazu sagen, meistens finde nur ich meine Witze lustig.
Ich wollte gerade sagen, das war das beste Beispiel. Du lachst am ehesten lachst du immer selber über deine Witze.
Ja, aber das ist doch auch ein bisschen sympathisch, oder nicht?
Ja.
Naja,
wie auch immer.
Ja, wie kommen wir jetzt gut rein? Also, wir können vielleicht mal erzählen, wie wir uns auf die Geburt vorbereitet haben, was wir so gemacht haben.
Ja. Wir haben beim letzten Mal, obwohl es chronologisch reingepasst hätte, gar nicht erzählt, dass wir ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben.
Ach genau.
Das ist ja eine wichtige Komponente, wie wir uns darauf quasi vorbereitet haben auf die Geburt.
Genau. Ja, wir haben das ja hauptsächlich gemacht, damit du auch nochmal vielleicht so einen besseren Einblick bekommst und damit wir vielleicht ein paar Leute kennenlernen.
Ja. Ja, und für mich war das auch total cool, muss ich sagen, so ein Rückblick. Also man muss dazu sagen, wir haben ja nur die Hälfte des Kurses ungefähr vor Ort durchführen können. Der Rest war dann irgendwie per Skype und das war dann irgendwie nicht mehr so cool, ne? Aber sonst war es insgesamt für mich eine super Erfahrung und es war auch gar nicht so, wenn man so manchmal Vorbehalt oder wie sagt man, dieses typische, was man halt kennt, Vorbehalte von einem Geburtsvorbereitungskurs. Man sitzt nur auf einem Gymnastikball, macht die ganze Zeit irgendwelche Atemübungen und so.
Ja,
das ist ja gar nicht, also kann sein, dass es auch sowas gibt, aber bei uns zumindest war es überhaupt nicht so.
Nee, also es gab schon so einen kleinen Teil, wo wir bestimmte Sachen geübt haben und so, aber das war wirklich minimal. Genau, also es war eigentlich ein ganz guter Mix bei uns zwischen Theorie und auch praktischen Sachen und wir hatten immer eine kleine Pause dazwischen. Der Kurs ging, glaube ich, immer so 3 Stunden am Abend und die Pause hat dann nochmal so richtig aufgelockert und wir haben dann mit den anderen einfach mal so ein bisschen, so private Gespräche führen können und so.
Ja, also grundsätzlich kann ich jedem empfehlen, sowas auf jeden Fall zu machen, auch zusammen zu machen, auch als werdender Papa sowas mitzumachen. Ja, weil, wie gesagt, da gibt es eigentlich nichts, wovor man sich schämen muss, weil alle, die dort sind, sind ja in derselben Situation, ne? Und letztendlich ist es halt total cool, weil man echt sich ja mehr oder weniger eigentlich nur austauscht unter anderen Menschen, die auch gerade in derselben Situation sind. Und es ist deswegen total ein total wertvoller Austausch und auch die Hebamme, die das bei uns gemacht hat, gibt einem auch nochmal einfach viele Tipps mit auf den Weg, ne? Nicht nur, was so die Schwangerschaft oder die Geburt an sich betrifft, sondern woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, ist, es ging ja auch zum Beispiel mal um so ein Thema Behördengänge und so der ganze Papierkram.
Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, das fand ich super, dass die das gemacht hat, weil ich muss da ganz ehrlich sein, ich hätte über das eine oder andere auf jeden Fall Bescheid gewusst, aber wie im Detail oder auf welcher Plattform ich welchen Antrag finde, das hätte ich so nicht gewusst und das hat die wirklich richtig gut nochmal erklärt.
Ja, ja, prinzipiell hast du ja vorhin schon gesagt, wir haben das ja mehr oder weniger für mich gemacht, aber wir waren ja schon gut vorbereitet, ne? Ich habe ja durch deine Hebammenausbildung hatte ich ja auch schon so ein bisschen Vorwissen und kenne ja mich auch ein bisschen besser aus, würde ich jetzt mal sagen, ne? Als jemand, der sich noch nie damit beschäftigt hat.
Ja.
Aber trotzdem war es total wichtig. Und ja, gerade der Teil, also diese ganze, der ganze Bürokratiekram da, Vaterschaftsanerkennung, Kindergeldantrag, Elterngeld etc., das war schon echt krass.
Auf jeden Fall. Genau. Ja, also so rund um einen super Kurs, da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Das war natürlich dann eine andere Sache, als es nur noch digital stattfand. Das war auch so ein bisschen langweilig dann irgendwie. Man hat da nur mit einem Ohr zugehört, aber das, ja, war vielleicht für die anderen nicht so, war jetzt nur für uns so ein bisschen blöd dann.
Ja.
Genau.
Aber trotzdem, ich habe es als wertvolle Erfahrung verbucht und kann, wie gesagt, nur jedem empfehlen, das auch zu machen.
Ich auch. Ja. Genau.
Was haben wir noch gemacht, um uns vorzubereiten?
Naja, wir haben halt die sogenannte Erstausstattung uns zugelegt, in welcher Form man sich die auch zulegen muss. Ich bin ja ein sehr pragmatischer Typ und sehe das auch alles gar nicht so eng. Ich denke mal, das Kind braucht am Anfang ein paar Klamotten, Liebe und Wärme von den Eltern. Ja, wenn es gut kommt, vielleicht noch ein Tragetuch oder ein Kinderwagen. Aber auch das hat sich ja bei uns eher als, ja, wie soll ich sagen, also wir haben den ja nicht wirklich oft benutzt im ersten halben Jahr. Ja. War jetzt keine Fehlinvestition, weil jetzt gerade nehmen wir den sehr viel. Genau, und ansonsten, was haben wir noch alles so gekauft?
Naja, prinzipiell nochmal vielleicht zu dem Thema Erstausstattung kann ich mir vorstellen, dass ja auch ganz viele da so ein riesengroßes Ding draus machen, ne? Weil letztendlich wird ja auch aus der Sache ein riesengroßes Geschäft gemacht, ne?
Na, total. Also es gibt ja hier bei uns im Raum auch diese riesengroße Babymesse und ich kenne das nur aus Erzählungen. Ich selber war dort nie und habe da auch kein Interesse, da mal hinzugehen. Das ist der Wahnsinn, was dir da angedreht wird. Teilweise irgendwelche Windelmülleimer für hunderte von Euro. Man kann für einen Kinderwagen ein Vermögen ausgeben und für diese ganze andere, also Badewanne und was man halt alles so braucht, das ist wirklich verrückt. Ich will nicht wissen, was manche Menschen da für Geld ausgeben. Ja. Und das war für uns, wir hatten jetzt kein Budget, keine Grenze. Aber ja, also ich wollte das schon eigentlich möglichst klein halten, das Ganze, also die Kosten.
Also ich muss ja auch zugeben, du hast ja auch dich mit dem ganzen Thema viel, viel mehr beschäftigt als ich, ne? Aber ich war froh, dass du da auch so eine pragmatische Herangehensweise hattest an das Thema, weil letztendlich hat es auch viel einfacher gemacht, ne? Wir haben von vornherein, du hattest von vornherein genau einen Plan, was braucht man so, aber auch ganz klar, was braucht man nicht unbedingt.
Ja, das liegt ja auch an der Praxiserfahrung einfach, ne? Also ich habe einfach auch genau gesehen in den Nachsorgen, die ich früher gemacht habe, was haben die Eltern halt gar nicht genutzt, was kann man sich sparen.
Ja.
Und falls man das benötigt, dann ja, kann man ja heutzutage auch alles noch nachträglich kaufen. Das ist ja alles möglich.
Ja, und vor allem auch erstmal gebraucht kaufen, ne? So, genau. Bei vielen Sachen macht das ja einfach total Sinn, ne?
Ja, so haben wir das eigentlich mit fast allen gehandhabt. Also wir haben einen Kinderwagen, Maxi-Cosi und diesen ganzen Kram, den man halt wirklich dann erstmal sich so anschafft. Also allein da kann man echt viel Geld sparen.
Ja.
Und mit Klamotten habe ich das genauso gemacht. Da habe ich den größten Teil gebraucht gekauft über diverse Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel, Mami-Kreisel-Formate. Genau. Und Freunde, von denen wir Klamotten bekommen haben, haben wir eigentlich nicht gehabt. Oder haben wir irgendwas von Bekannten bekommen? Ich glaube nicht, ne?
Naja, erst nach der Geburt halt dann haufenweise
ja,
Kram.
Ja, obwohl wir uns nicht so viel schenken lassen wollten, hat man dann ja doch einiges bekommen. Aber Klamotten haben wir eigentlich gerade zu unseren Verwandten und so gesagt, dass wir dann nicht viel bekommen möchten, weil wir das nicht für notwendig erachten, das alles neu zu kaufen aus diversen Gründen.
Ja. Genau. Aber also, wie gesagt, wir können ja vielleicht irgendwann nochmal so eine Folge machen, wo wir mal so wirklich mal über Finanzen reden.
Ja.
Also so nach dem Motto, was es kosten kann. Ne? Und das ist ja, glaube ich, auch immer so eine Riesenblockade, die vielleicht einige im Kopf haben, weil sie denken, sie können sich ein Kind noch nicht leisten.
Ja.
Und für mich ist das eigentlich schon ein riesengroßer Trugschluss, weil klar, man kann ein Vermögen ausgeben für alles. Und für diese Erstausstattung mehrere tausend Euro hinblättern. Aber das ist halt absolut kein Muss, weil es gibt heutzutage so viele gute Möglichkeiten, sich Dinge auch für jetzt nicht billig zu holen, aber einfach für einen fairen Preis und so, dass genau. man unterm Strich halt trotzdem alles hat, was man braucht für die erste Zeit.
Ja, und es gibt ja sogar heute auch Plattformen, bei denen man sich die Sachen ausleihen kann für einen bestimmten Zeitraum, für die man die braucht, also eine Federwiege oder sowas, müsste man jetzt auch nicht von der bekanntesten Marke ausleihen, wenn man eine bräuchte. Und es gibt auch bei eBay Kleinanzeigen teilweise solche Anzeigen, wo Eltern das einfach für einen bestimmten Zeitraum für einen günstigen Preis vermieten, bis sie selber das halt irgendwann wieder brauchen. Ja. Und da gibt es schon viele Optionen. Und was ich zum Thema Geld jetzt auch nochmal sagen wollte, also wir waren jetzt nicht in der Situation, dass wir Anspruch hatten auf dieses Erstausstattungsgeld vom Jugendamt. Aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt sehr jung sein sollte, noch kein Einkommen hatte oder eine Ausbildung stecke, dass ich da einfach einen bestimmten Betrag, und das ist gar nicht mal so wenig Geld, erhalten kann für diese Erstausstattung. Also Kinderwagen, Klamotten, eine Babybadewanne, ein Thermometer, was man halt alles so braucht.
Ja, also da lohnt sich echt, sich mal damit zu beschäftigen. Also wenn ihr noch im Studium seid oder wie gesagt noch in der Ausbildung und seid schwanger oder plant das, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal erkundigen. Da gibt es echt gute Hilfen, die man da beantragen kann, vor allem für diese Erstausstattung. Ne?
Genau, und wenn man sehr spendable Eltern, Großeltern hat, dann kann man auch einfach gewisse Wünsche denen weitergeben und sich bestimmte Sachen einfach schenken lassen. Das finde ich ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, bevor man dann Sachen bekommt, die man nicht möchte. Bei uns war das Thema Stoffwindeln so ein Ding. Da haben wir gleich gesagt, bevor ihr uns irgendwas schenkt, dann legt bitte zusammen und wir wünschen uns ein Stoffwindelpaket. Ja. Das war für uns relativ schnell klar, dass das wir das als Ausnahme wirklich neu kaufen wollten. Genau,
wollte ich gerade sagen, das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also da würde ich jetzt schon eher komplett neu kaufen und nicht was Gebrauchtes nehmen, weil es ja schon auch irgendwie ein bisschen was Intimes ist. Ne?
Ja, naja, ich denke mit dem Hintergrund, dass wir das vielleicht auch mal noch für ein zweites Kind nehmen können, ist der Preis dann auch irgendwo gerechtfertigt und man kann das halt zu einem guten Preis auch wieder verkaufen, falls man das jetzt nicht nochmal nehmen sollte.
Gut, das Argument könnte jetzt, da würde jetzt wahrscheinlich jemand denken, naja, dann kann ich ja alles gleich einmal teuer kaufen, weil Maxi Cosi, Kinderwagen etc. kann ich ja alles zweimal nehmen. Aber ich finde, ja, kann man machen, aber vor allem beim ersten Kind weiß man halt nie, inwiefern man die ganzen Sachen wirklich braucht und auch nutzt. Also vor allem bei solchen Sachen wie Kinderwagen etc., da kann man auch einfach mal ja, in die Scheiße greifen und einen kaufen, mit dem man dann überhaupt nicht zurechtkommt. Ne? Und wenn man dann einen Gebrauchten gekauft hat, dann ist es halt kein Problem, fürs zweite Kind wieder sich einen neuen anzuschaffen oder sich doch was anderes zu holen. Also ich will darauf hinaus, das Argument, wir kaufen das alles gleich einmal teuer, damit es gleich für alle Kinder zählt, das könnte man ja ins Feld führen, aber ich finde das halt zu kurz gedacht, weil man lernt erst mit dem ersten Kind, was man wirklich braucht, finde ich.
Ja.
Von daher macht es viel mehr Sinn, Sachen halt also
ja, wirklich gut, nur das zu nehmen, was man braucht. Ja gut, aber bei den Stoffwindeln, das war uns ja klar, dass wir das schon gerne machen wollen.
Da, und klar.
Da war es ja für uns auch so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt, diese Anschaffung machen, die ja jetzt auch ganz nicht eine ganz kleine Anschaffung ist, dann ja, wollen wir was Hochwertiges haben, aber dafür ja, nehmen wir das wahrscheinlich auch beim zweiten Kind. Und da fällt mir noch eine Sache ein, die ich auch neu gekauft habe. Eine Trage. Weil ich einfach wusste, eine hochwertige Trage ja, möchte ich auf jeden Fall haben, weil ich unser Kind viel tragen werde oder du ja auch. Und die habe ich aber zu einem guten Preis bekommen, einfach weil ich diesen ja, Messepreis ergattert habe.
Ja, gut, genau. Die kriegen ja die wenigsten.
Nein, die bekommt man als Hebamme auf solchen Kongressen oder sowas. Ja. Genau, deswegen war das aber für mich auch eine Anschaffung, die ich neu gemacht habe.
Wir haben das jetzt einfach so erwähnt, als wäre es selbstverständlich, aber Thema Stoffwindeln?
Ja, das ist, glaube ich, fast sogar schon mal eine Extra-Folge. Mittlerweile gibt es, glaube ich, einige Eltern, die sich dafür entscheiden, also wieder dafür entscheiden. Aber ich habe auch erlebt, dass es bei vielen auf so ein bisschen Unverständnis stößt, weil es ja doch in der Vorstellung noch sehr kompliziert ist mit Bindetechniken und, ja, keine Ahnung, Baumwolleinlagen und irgendwelchen Mullwindeln, die man drumherum wickelt und sowas. Und das ist ja heutzutage alles viel komfortabler und total cool durchdacht. Also es gibt verschiedene Systeme.
Die meisten stellen sich das halt, glaube ich, einfach, können sich es nicht vorstellen. Die stellen sich das irgendwie unhygienisch oder eklig vor. Ne? Und die meisten, denen wir das erzählt haben, egal ob das jetzt unsere Familie war oder auch Freunde, die waren ja auch erstmal, oh, jetzt ist das Babyfon angegangen. Oha. Mach mal kurz Pause, wa?
Ja.
So, we are back. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis mal, während wir hier aufnehmen, das Babyfon anspringt. Aber jetzt schläft er wieder, oder?
Ja.
Sehr gut. Ich war gerade dabei, also wir waren noch beim Thema Stoffwindeln, und ich wollte gerade sagen, dass allen, denen wir das erzählt haben, egal ob in der Familie oder im Freundeskreis, und die erstmal skeptisch waren danach total, ja, begeistert, wie das eigentlich heute funktioniert, als wir denen dann mal wirklich gezeigt haben, wie so ein System heute aussieht, wie so ein Stoffwindelsystem, wie das funktioniert heute und wie einfach das auch ist, ne? Und haben eigentlich auch einige dann davon überzeugen können, dass das viel besser ist, vor allem auch ökologischer, ne?
Genau, das ist kein Vergleich mehr mit früher und Thema ökologischer Fußabdruck, ich glaube, das ist total interessant, gerade für die jüngere Generation. Also was man für Müll mit einem Baby hat, wenn man nicht mit Stoffwindeln wickelt, das ist Wahnsinn. Es werden in Deutschland jedes Jahr tonnenweise Müll. Ich glaube, pro Kind hat man bis zu 1,5-2 Tonnen Müll, die in der Wickelzeit anstehen. Das kann man auch genau nochmal nachlesen. Und ich finde das so Wahnsinn, wenn man sich überlegt, das ist ja nichts, was man recycelt oder so. Das muss ja auf ein extra Verbrennungsmüll.
Sondermüll ist das, wird
genau, verbrannt. Genau, ne? Also das ist total Wahnsinn, was da für Müll entsteht. Wenn man sich mal ausrechnet, wie viele Kinder jedes Jahr in Deutschland geboren werden. Ja, total verrückt.
Und das sind ja auch riesengroße, riesengroße Kosten. Deswegen gibt es ja jetzt in manchen Städten auch schon quasi einen Stoffwindelzuschlag, ne? Weil die Stadt spart ja auch enorm viel Geld dadurch, wenn sie diesen ganzen Müll nicht mehr haben und den nicht mehr verbrennen müssen. Also die haben auch was davon, wenn viele auf Stoffwindeln setzen und dann viel, viel weniger Müll produzieren dadurch.
Genau. Ich denke, das können wir nochmal in der Themen, also zu dem Thema, wenn es darum geht.
Themenwoche.
Wenn es darum geht.
Sorry.
Wenn es darum geht, wie kann man nachhaltig mit Baby oder Kleinkind leben oder was kann man vielleicht auch für Dinge einsparen, da gibt es ja einige Tipps und Tricks. Vielleicht erzählen wir das dann nochmal ausführlicher. Auf jeden Fall lohnt es sich, da nochmal sich zu informieren, weil man da einiges an Geld einfach wiederbekommen kann, wenn man sich für das Thema Stoffwindeln entscheidet.
Ja, und am Ende des Tages ist es klar, am Anfang erstmal eine Anschaffung, ne? Weil so ein System kostet ja erstmal Geld. Also wir haben ja auch roundabout 400 Euro bezahlt für die Erstanschaffung. Ja,
also hauptsächlich unsere Verwandten, die uns das geschenkt
haben. Klar, wir haben es uns schenken lassen, aber von in einem Wert von 400 Euro ungefähr. Ne, aber wenn man mal hochrechnet, und das Gute ist ja an dem System, dass man das wirklich für die komplette Wickelzeit nehmen kann. Das heißt, wenn man mal hochrechnet, wie viel man für Pampers ausgeben würde, wäre man wahrscheinlich bei einem selben oder sogar höheren Preis.
Also viel, viel höher. Das kann man. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was man dafür, ob man diese originalen Pampers kauft oder, ne, da gibt es ja auch verschiedene Preisklassen. Ja, das kann man sich auch alles nochmal angucken. Ich denke, das werden wir vielleicht auch nochmal in Zahlen dann genauer nennen können, wenn wir dieses Thema nochmal hier aufgreifen.
Ja. Ja, und eine Sache vielleicht noch dazu, das ist ja auch, das war mir auch vorher gar nicht bewusst, das hast du mir dann erst so erzählt, diese Pampers sind ja auch absolute Chemiebomben.
Ja, naja, also wenn man jetzt in der Werbung dieses Ganze ja, hört, 12 Stunden, ihr Kind bleibt trocken die ganze Nacht, bla bla. Also jeder normale Mensch, der kann sich ja denken, dass das nicht funktioniert, wenn man da nur so ein bisschen Pappe am Po hat. Ja. Und, also da ist schon auch einiges drin. Und ja, es hat echt viele Vorteile, mit Stoff zu wickeln. Genau, also dass man dem Kind vielleicht auch eine ganz natürliche Baumwollfaser einfach an den Po macht und nicht irgendwelchen Plastikkram.
Ja. Und es ist, wie gesagt, echt kein Akt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die absoluten Ökos sind, über eigentlich nicht. Ne? Wir achten schon und versuchen in vielen Dingen schon darauf zu achten, aber wir sind jetzt auch nicht die total mega alternativen Leute, falls ihr das jetzt vielleicht denkt. Also das ist echt heute überhaupt kein Ding mehr. Ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt vorher. Aber jetzt ist es für mich das Normalste der Welt und ich würde jedem, wirklich jedem empfehlen, zumindest darüber nachzudenken, auch mit Stoff zu wickeln.
Genau, also man muss sich vielleicht nicht gleich dieses ganze Paket anschaffen, wenn man sich der Sache noch nicht sicher ist, aber ausprobieren kann man das auf jeden Fall, auch wenn man sagt, okay, ich kaufe mir das erstmal gebraucht, wenn es nur 1-2 Windeln sind. Prinzipiell ist es ja so, wenn ich, also jede Windel, die ich als Wegwerfwindel spare, die ist ja schon, das ist ja schon total viel wert.
Ja, klar. Okay, also genau, das war eine Sache, die wir uns vorher angeschafft haben, beziehungsweise uns haben schenken lassen, ne? War
genau. Ja, ein wichtiger Punkt. Und die Kosten, die wir gespart haben, vielleicht bei anderen Sachen, also einen teuren Kinderwagen oder ja, was es halt noch so alles gibt, die haben wir halt wenn man das jetzt umrechnen möchte, dann einfach in solche Sachen wie Stoffwindeln oder sowas investiert, beziehungsweise haben wir investieren lassen. Genau. Also es ist, kommt halt immer darauf an, wie man auch seine Prioritäten setzt. Uns war das nie wichtig, dass wir jetzt unser Kind in besonders tollen irgendwelchen Markenklamotten herumspazieren, fahren oder sowas. Also das, glaube ich, da geht auch die, gehen auch einfach die Vorstellungen bei manchen sehr weit auseinander von unseren. Das war uns nie wichtig. Und da ja, haben wir halt viel Geld gespart und haben das halt in andere Sachen investiert. Ja.
Mhm.
Ja, so sieht's aus. Also so haben wir uns vorbereitet, ein paar Sachen angeschafft, was man halt so braucht mit Baby. Und das haben wir eigentlich auch relativ früh schon gemacht. Wir haben, glaube ich, so 27. 28. Woche damit angefangen. Es war relativ schnell fertig. Und dann war ja auch unsere kritische Phase. Und danach wussten wir auch schon, wann Tag X ist, ne?
Genau, ja. Wir haben jetzt auch, das ist mir noch eingefallen, haben jetzt auch irgendwie kein Kinderzimmer eingerichtet oder irgendwie sowas.
Ne? Aber wir auch noch, keins hatten in unserer
alten Wohnung. Ja klar, also wir hatten noch eine Wickelkommode eingerichtet und ein Beistellbett besorgt. Ne?
Genau, und, aber ja, auch gebraucht, gekauft. Genau.
Ja. Genau, ja, und dann wussten wir ja ungefähr 3 Wochen vorher schon, wann der Tag kommen wird. Das haben wir ja beim letzten Mal schon erzählt, dass wir dann, dass dann bei uns entschieden wurde oder ja, bei Paula entschieden wurde, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Und deswegen wussten wir schon vorher, wann der Tag ist und konnten uns dementsprechend auch nochmal gezielter darauf vorbereiten.
Ja, also das war total aufregend auf der einen Seite, weil man wusste, okay, das ist der Tag, da geht's los und da ja, lernt man sein Kind kennen. Auf der anderen Seite war es auch gut, so einen Tag zu haben. Und man hatte halt nicht diese Aufregung, die andere dann haben, wo man in 3 Wochen nicht weiß, welcher Tag könnte es jetzt sein.
Ja. Ja, und also ich weiß noch, wir waren ja dann irgendwie an dem Sonntag vorher sind wir nochmal spazieren gegangen und haben gesagt, das war jetzt unser letzter Spaziergang zu zweit irgendwie, ne?
Ja.
Das war auch irgendwie krass. Und dann, du hast auch am Tag vorher warst ja nochmal irgendwie mit einer Freundin Eis essen, also auch entspannt.
Nochmal so ganz schöne Sachen gemacht. Ich war auch nochmal in der Badewanne, habe versucht, mir irgendwie nochmal den Tag schön zu machen und wusste ja dann auch, okay, mit Kaiserschnitt bist du erstmal ein bisschen ausgenockt und musst dich ein bisschen pflegen lassen, kannst dich nicht mehr ganz so selber um dich kümmern und dann habe ich nochmal das volle Programm durchgezogen.
Ich wollte gerade sagen, das klang jetzt so ein bisschen, wir haben nochmal richtig das Leben genossen, bevor dann irgendwie die schwere Zeit
angefangen. Ja, wir haben die kleinen Sachen genossen.
Ja.
In die Badewanne zu gehen, spazieren zu gehen, das sind ja auch schöne Sachen.
Ja, das können wir ja jetzt auch noch machen, aber schon anders, ne? Stimmt.
Naja, das war einfach ja, ich glaube, nicht mit dem Hintergrund, dann kommt das Kind, dann können wir es nicht mehr machen, sondern ja, einfach vor diesem Tag der OP.
Ja,
ne, also dieses Bewusste nochmal genießen und sich auch nochmal erden, nochmal zur Ruhe kommen.
Ja.
Ich habe auch echt gut geschlafen in der Nacht vorher, muss ich sagen.
Ich auch.
Ich wusste auch, was kommt und wir hatten uns 2 Wecker gestellt, weil ich da ein bisschen Angst hatte. Ich bin so dieser typische Verschläfer-Typ. Genau, und das wollten wir jetzt noch nicht unbedingt verpassen, unseren Termin.
Ich war auch entspannt, weil du hast mir ja vorher nochmal quasi eine kleine Lehrstunde gegeben, wie das an dem Tag so alles ablaufen wird, weil du wusstest, es ist ja wirklich zu 99%, weil wir haben ja auch in dem Krankenhaus entbunden, in dem du gearbeitet hast. Von daher wusstest du wirklich genau, wie der Ablauf mehr oder weniger ist und konntest mir das auch super erklären. Deswegen war ich auch entspannt, weil ich wusste genau, was auf mich zukommt. Paula hat mir sogar einen kleinen Comic gemalt, wie es im OP dann aussieht. Von daher war das für mich gut. Klar, natürlich war ich dann auch aufgeregt an dem Tag, ne? Aber ich war trotzdem gewissermaßen, also gleichzeitig aufgeregt und gleichzeitig auch wusste ich, was mich erwartet.
Ja, es hat natürlich auch was Gutes, wenn man das so ein bisschen planen kann. Kevin konnte dann seinen Urlaub einreichen und wusste halt, okay, ab da bin ich dann wahrscheinlich auch wieder aus dem Krankenhaus draußen,
ja,
konnte alles zu Hause vorbereiten und das hat natürlich Vorteile, wenn man das auch weiß. Man kann sich darum kümmern, dass der Hund verborgt ist. Da hatten wir Gott sei Dank jemand ganz lieben, der das für uns übernommen hat. Und ja, das waren halt alles so kleine Sachen, die haben wir dann wertgeschätzt, weil wir es halt einfach ein bisschen planen konnten.
Ja.
Genau, und dann sind wir morgens um 5, glaube ich, aufgestanden und sollten gegen 6:30 in der Klinik sein. Du warst gut vorbereitet. Gott sei Dank konnte Kevin überhaupt mitkommen. Das war noch so ein bisschen meine Angst. Das ganze Corona-Thema war da ja also eigentlich so voll in seiner Blüte. Ne? Also das war,
ja, ich glaube, war gerade wieder, war schon wieder ein bisschen am Abklingen, so gegen okay. Mai, da war es ja schon wieder wärmer. Aber ja, ja, war auf jeden Fall ein Thema.
Genau, und da war ich eigentlich ziemlich froh, dass ich das nicht alleine, also die OP einfach nicht alleine machen musste. Und dann waren wir da und dann gibt es ja noch so ein bisschen Vorbereitungszeit, da wird das ein oder andere noch gemacht, OP-Hemdchen an, dann wird eine Flexüle, also ein Zugang in den Arm gelegt, dann kriegt man noch ein Antibiotika, noch ein bisschen Flüssigkeit und sowas. Und dann ging es eigentlich auch schon los.
Ja, und dann ging es auch voll schnell, ne? So, du bist für um 8 war geplant, 5 Minuten später bist du auch irgendwie rein und dann 15 Minuten später circa war der Kleine da.
Genau, also der Akt an sich dauert ja auch nicht so lange. Ja. Von ersten Schnitt bis Kind da sind ja meistens nur so 5 bis 7 Minuten in der Regel.
Ja.
Und ja, manchmal auch ein bisschen länger, das kommt ja immer so auf die Gegebenheiten drauf an. Und du wurdest erst reingeholt, als der erste Schnitt gemacht wurde, wusstest auch genau, wo du dich hinsetzen solltest. Ne? Ja. Und dann
hattest du mehr aufgezeichnet.
Ja. Und dann haben wir die wenigen Minuten, die wir halt warten mussten, bis unser Kind da war, ja, schon, war schon aufregend, ne?
Ja, es war cool. Also es war echt dann auch so ein emotionaler Moment für uns beide, den ich auch nie vergessen werde. Und auch wenn das jetzt kein, also lustig war auch für mich zu sehen, dass drumherum an dem Tag waren gleichzeitig noch 2 andere Geburten.
Nee, noch mehr und sogar.
Ja, jedenfalls, es ging ab drumherum, weil da hat man, ich habe im Nebenzimmer vom anderen Kreis aus gehört, dass da eine Frau ganz schön laut sich bemerkbar gemacht hat. Und klar, wir hatten, ich glaube, die Erleichterung und das Gefühl, dass das Kind dann da ist, ist nochmal größer, kann ich mir vorstellen. Wenn man halt wirklich so, keine Ahnung, über mehrere Stunden diesen Weg gemacht hat, gemeinsam, ne, oder vor allem natürlich die Frau. Aber dennoch, dafür, dass es bei uns nur so kurz war, war es trotzdem ein emotionaler Moment, den wir immer erinnern werden, oder?
Ja, genau. Ja, ich wusste halt auch, ab welchem Zeitpunkt es jetzt wirklich nicht mehr lang dauert. Ich wusste genau, als die Ärzte den Sauger angemacht haben, dass es wirklich nicht mehr lang dauert. Und dann ja, wurde noch mal kurz geruckelt. Man hat ja hinter dem Tuch nichts gesehen. Also man hat so ein Tuch vor sich und da kann man nicht sehen, was dahinter passiert.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht wirklich deinen aufgeschnittenen Bauch sehen.
Ja, manche möchten das schon. Gut, wir wollten es jetzt beide nicht, wir waren uns einig,
das war ganz gut. Ich würde mal hinterfragen, was das für Leute sind, die das freiwillig sehen wollen.
Ach du, weiß ich nicht, möchte ich mich jetzt nicht dazu äußern. Soll jeder machen, wie er denkt.
Ja klar, aber wie gesagt, also für mich wäre es nichts gewesen. So war es gut. Die haben dann den Kleinen quasi hinter dem Tuch vorgebracht.
Ja, und der hat gleich geschrien und das war so schön. Und dieses Kind in Sicherheit zu wissen, gerade weil vorher alles so ungewiss war. Und dann einfach diese Erleichterung, wir haben es bis zu diesem Tag geschafft und das war einfach so wunderbar, wirklich, dass wir das geschafft haben.
Ja, und ich durfte dann noch die Nabelschnur, also nicht am Bauch, aber halt ein Stück davon abschneiden.
Ja, also er war dann kurz beim Kinderarzt, der hat sich den angeguckt, dann hast du den Nabelschnur abgeschnitten und dann ist er zu mir ins Bondingtuch gekommen und dann haben wir erstmal gekuschelt. Ja. Das war eigentlich auch schon die Geburt, ne? Also eigentlich gar nicht so spektakulär. Wir können jetzt nicht so was Krasses erzählen. Dann war der Blasensprung, dann waren die ersten Wehen, dann sind wir ins Krankenhaus, da waren so und so viele Zentimeter. Ja.
Ja, aber also ich glaube, für alle, die eine spontane Geburt machen, da kann man halt auch sich am wenigsten, glaube ich, drauf vorbereiten. Ne? Da muss man auf sich zukommen lassen. Beziehungsweise, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich da null reinversetzen.
Ja, vielleicht man muss halt versuchen, entspannt zu bleiben und ja, wie du schon gesagt hast, man darf sich da nicht so viele Gedanken machen und muss es auf sich zukommen lassen. Was anderes bleibt einem ja am Ende eh nicht übrig.
Nee, ja klar. Na gut, aber ich glaube schon, dass auch wieder viele dann eine Blockade davor im Kopf haben, dass sie schon eher verrückt machen, oder? Hast du ja bestimmt auch viele erlebt, die zu euch ins Krankenhaus gekommen sind und, keine Ahnung, eine Liste mit 30 Sachen dabei hatten, die sie unbedingt wollen oder nicht wollen.
Ja, da gibt es schon den einen oder anderen verrückten Geburtsplan, aber Es ist ja prinzipiell gut, sich da nochmal vorher Gedanken zu machen, was man sich vielleicht gut vorstellen kann oder was nicht. Aber Fakt ist, keiner kann sich in diese Situation vorher reinfühlen, es sei denn, er hatte schon mal eine Geburt.
Ja.
Und dann kann man halt vieles von der Liste am Ende gar nicht abhaken, weil man sich gar nicht danach fühlt.
Ja.
Also bleibt es am Ende doch dabei, dass man sich überraschen lassen muss, wie man sich fühlt, was man vielleicht auch für angenehm empfindet. Und niemand kann ja auch vorhersagen, wie so eine Geburt ablaufen wird.
Ja, eben. Und ich glaube auch, umso mehr man sich vorher das versucht vorzustellen, umso länger seine Liste ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass man am Ende enttäuscht ist, oder? Weil es eben nicht genau so gekommen ist, wie man es geplant hat.
Absolut.
Ja.
Weil man es nicht planen kann, genau.
Ja,
ja, und das versuche ich halt auch immer so mit zu sagen, dass man da nicht traurig sein darf, weil am Ende geht es nicht darum, dass man ja alle Punkte seiner Liste abgearbeitet hat, sondern dass man selbst und auch das Baby einfach da gut rauskommen aus der Geburt und dass man einfach das Glück wertschätzen soll, wenn alles gut gegangen ist. Und die Umstände drumherum sind vielleicht manchmal nicht so, wie man sich das vorher erträumt hat, aber das darf dann gar nicht so eine große Rolle spielen.
Ja, nee, sehe ich auch so. Ja, ja, und dich hat es ja dann aber trotzdem danach ganz schön...
Stopp, wir haben was vergessen. Was ist mit dem Namen? Da waren wir uns ja auch ziemlich uneinig bis zum Schluss und haben das ja wirklich erst entschieden, als wir das Baby gesehen haben, ne?
Für mich war es von vornherein klar.
Ja. Ich
habe mich ja dann auch mehr oder weniger durchgesetzt.
Ja, wir hatten erst wirklich eine ziemlich lange Liste. Dann haben wir die Namen immer wieder aufgeschrieben, verglichen, aufgeschrieben, verglichen. Und unser Kind sollte auch deinen Nachnamen bekommen, der ziemlich lang ist. Und dann waren am Ende noch zwei Namen übrig. Und wir haben gesagt, wenn es ein blondes Kind wird, dann nehmen wir den Namen. Und wenn es ein dunkelhaariges Kind wird, dann nehmen wir den Namen.
Stimmt, ja.
Und so haben wir dann entschieden.
Ja.
Genau, und es ist dein Favoritenname geworden.
Ja. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr mal in der Situation seid, schreibt das wirklich auf. Das hat uns, glaube ich, echt geholfen dann irgendwann, ne?
Da hat sich vieles dann schon von alleine aussortiert.
Ja, weil manche Namen, die, also zusammen mit dem Nachnamen natürlich, ne, die sehen dann auf dem Papier, sieht man dann schon, gefällt einem das oder nicht, ne?
Ja, genau. Und jetzt können wir wieder dort einsteigen, was du gerade erzählen wolltest.
Ach so, genau, dass es dich ja dann doch nochmal ganz schön umgehauen hat nach der Geburt. Du hast ja auch ein bisschen einiges an Blutverlust, ne? Und deswegen, also wir durften dann wieder zurück in den Kreissaal und der Kleine war bei dir im Bonding-Tuch, aber dein Kreislauf ist ganz schön ins absolut Bodenlose gesunken, kann man ja so sagen.
Ja.
Und du warst dann auch echt, du warst so weiß wie eine Kalkwand, das war echt krass, werde ich auch nie vergessen, wie weiß du warst. Du warst weißer als das Bettlaken, auf dem du lagst.
Ja.
Und dementsprechend auch total ausgekühlt, sodass der Kleine dann auch zu mir musste, weil du ihn quasi auch ausgekühlt hast.
Ja, ich habe auch gemerkt, wie ich so langsam immer wieder weggedämmt bin. Also ich habe den, also der lag auf meiner Brust und ich habe die Hände so oben gehabt und habe aber gemerkt, wie meine Hände dann schon so langsam runtergerutscht sind und ich einfach keine Kraft mehr hatte, obwohl ich ihn ja nicht mehr halten musste, sondern die Hände lagen ja einfach nur so oben drauf.
Ja.
Und ich war auch total geschockt, wie schmerzhaft, oder das waren ja nicht nur Schmerzen, es war ja auch der Kreislauf, aber das habe ich so überhaupt nicht erwartet.
Ja, ja, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was viele unterschätzen und was ich persönlich auch mega unterschätzt habe. Man denkt ja, so ein Kaiserschnitt ist ja heutzutage ein Routineeingriff, ne? Ist es ja auch, aber dennoch ist es ja eine echt große Bauch-OP und das ist echt krass für den Körper.
Genau, ja, das war mir schon bewusst, dass es eine der größten Bauch-OPs ist und ja, wenn man sich überlegt, durch was für Schichten man da überall durch muss und so, das ist schon auch ja nicht ganz ohne, aber diese, ja, danach, diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken will, aber diese, da prasselt so viel auf dich ein, ne? dieser Kreislaufabfall, es muss ja auch nicht bei jedem so sein, aber so war es halt bei mir, diese Schmerzen, das, man kann das ganz schlecht beschreiben, aber sowas habe ich noch nie gefühlt.
Ja. Ich weiß noch, du durftest dann, glaube ich, alle halbe Stunde oder alle Stunde Schmerzmittel nehmen, ne?
Nein, eigentlich durfte ich nur alle 3 Stunden regulär ein Schmerzmittel nehmen. Und ich brauchte aber viel mehr.
Als ich du hast mich dann immer gefragt, wie spät ist es? Darf ich wieder?
Ja, also da hat man sich schon echt gefühlt wie so ein kleiner Abhängiger. Aber, aber es war halt so, ja. Ja, genau. Und ich bin dann auch die Tage danach echt schwer wieder auf die Beine gekommen. Eigentlich versucht man ja relativ schnell wieder, die Patienten zu mobilisieren, also dass die aufstehen und allein zur Toilette können, damit halt auch der Katheter raus kann und sowas. Aber ich bin jedes Mal, erst saß ich am Bett, bin umgekippt, dann stand ich am Bett, bin umgekippt, dann bin ich 2 Schritte gelaufen, bin umgekippt. Also jeder Versuch war am Anfang so frustrierend, weil ich habe das einfach kreislauftechnisch nicht hinbekommen. Und war auch echt froh, dass mir da alle möglichen Leute geholfen haben.
Ja. Ja, und auch dann, ich habe dich ja dann 3 oder 4 Tage später, habe ich euch ja abgeholt aus dem Krankenhaus, auch dann warst, also konntest du zwar wieder stehen, aber du warst ja echt noch wackelig auf dem Bein und das hat ja dann echt noch seine Zeit gedauert, bis du wieder einigermaßen fit warst, ne?
Ja.
Von daher.
Ja, ich war schon froh, dass ich im Krankenhaus dann wenigstens mal alleine duschen konnte oder mal mir was zu essen holen konnte, aber das war auch schon das höchste der Gefühle und zu Hause war ich viel auch noch auf deine Hilfe angewiesen.
Ja.
Ich war auch froh, dass du so großzügig dir noch freigenommen hast, damit du mir einfach viel unter die Arme greifen konntest.
Ja, ich war 4 Wochen zu Hause, ne?
Nee, sogar noch länger, 6 Wochen warst Echt? Du zu Hause. Ja.
Ja.
Naja, also ich würde sagen, so die ersten 2 Wochen, 3 Wochen habe ich auf jeden Fall gebraucht.
Ja.
Klar, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen krass, ne? Also ich bin schon alleine überall hingekommen und ich konnte auch unser Kind gut tragen und wickeln und alles, darum ging es auch gar nicht, aber diese Alltagssachen, das war halt alles so schwierig, das so allein zu meistern, lange stehen ging nicht gut und ja, manchmal auch duschen, da ist mir dann wieder schwarz vor Augen geworden und sowas, also da war ich schon echt froh, dass ich noch eine Unterstützung zu Hause hatte, ja. Haushalt oder sowas, da soll man ja im Wochenbett oder sollte man ja eh nicht machen, aber daran wäre überhaupt nicht zu denken gewesen.
Ja. Na und sogar kann man ja eigentlich sagen, selbst jetzt oder ein Dreivierteljahr später merkst du die Narbe ja immer noch, oder?
Ja, naja, also ich habe das immer so beschrieben, wenn mich jemand gefragt hat, wie sich das angefühlt hat, auch gerade die Tage danach. Wenn ich aufgestanden bin, hat sich das so angefühlt, als wäre diese Wunde nicht zu, sondern auf, also als gäbe es da keine Naht und als würde mir alles aus dem Bauch rausfallen. Und man kann sich, also das klingt total schlimm, ne?
Sehr lecker, sehr appetitlich.
Aber man kann sich das ja so vorstellen, da wurden ja alle Nerven und so durchtrennt. Und deine ganze Körpermitte, also so dein Standpunkt, der ist wie taub oder nicht mehr existent. Also alles hat sich verlagert. Natürlich auch, weil dieses ganze Gewicht.
Dein Schwerpunkt meinst du?
Ja. Weil sich dieses ganze Gewicht, also vom Bauch, also Kind und sowas ist ja nicht mehr drin. Aber wenn du dann noch dort so taub bist und gar nicht, ich habe mich immer gefühlt wie in 2 Hälften geschnitten.
Mhm.
Das habe ich zu dir auch immer gesagt. Ja. Ne? Und so fühlt sich jetzt auch manchmal an, obwohl ich eigentlich schon überall wieder Gefühl habe.
Ja, genau. Und also alles das, einmal so die Zeit danach, aber auch jetzt, was du so erzählst. Also es ist bei jedem individuell. Ne? Auch hier kann auch sein, es gibt auch sicherlich Frauen, die machen Kaiserschnitt und 2 Tage später geht es denen wieder blendend. Ne?
Das natürlich.
Ist, natürlich reagiert da jeder anders drauf. Dennoch, mein persönliches Fazit davon ist, es ist echt ein krasser Eingriff und mich hat es nochmal so ein bisschen hinterfragen lassen, wie sich denn manche freiwillig dafür entscheiden können, einen Kaiserschnitt zu machen anstatt einer spontanen Geburt.
Also wir reden jetzt hier gerade von dem sogenannten Wunsch-Kaiserschnitt.
Ja.
Und die Strapazen einer Spontangeburt, die man vorher hat, die wollen wir jetzt hier natürlich auch gar nicht. Ne? Das ist auch alles schmerzhaft und da gibt es auch Phasen, wo man keinen Bock mehr hat und sowas. Aber man hat das Kind in den Armen, man hat das Kind geboren und danach ist gut. Also man kann danach sich um sein Kind kümmern. Man ist natürlich durch die Hormone auch total aufgeputscht. Und das ist nicht vergleichbar, wenn man tagelang auf Hilfe angewiesen ist, sich nicht kümmern kann, alles gebracht werden muss, also Essen, Trinken, man Hilfe braucht, zur Toilette zu gehen oder einen Katheter liegen hat, darauf angewiesen ist, dass irgendjemand den leer macht, das kann man nicht vergleichen. Und
aber diese dennoch
Schmerzen und sowas, das ist, also wie du es jetzt schon gesagt hast, für mich auch schwer nachzuvollziehen, warum man das macht.
Und dennoch geht ja die Zahl an Wunschkaiserschnitten echt hoch in den letzten Jahren, oder?
Ja, das, also ich weiß nicht, warum das so ein Trend ist, vielleicht auch durch einige Prominente, die das vorleben. Aber natürlich gibt es auch Kliniken, die das einfach anbieten.
Ja.
Ja, die moralisch da einfach dahinter stehen und sagen, ja, wir machen das, wir bieten das den Frauen an. Und ja, darf man natürlich auch die finanzielle Komponente
nicht außer Augen lassen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch so ein Thema, was vielleicht viele gar nicht wissen. So ein Krankenhaus verdient ja letztendlich an einem Kaiserschnitt mehr Geld als an einer spontanen Geburt, weil es eben eine OP ist, richtig?
Ja, hast du gut gesagt. Und das ist natürlich auch was Planbares. Man braucht jetzt nicht mehr Personal oder
genau,
ja. Also man hat sein Team, macht den Kaiserschnitt. Wir haben ja gerade schon gesagt, wie schnell das geht. Man ist da roundabout in 2 Stunden durch. Ja. Und eine Spontangeburt weiß jeder, dass das im meisten, also im Regelfall nicht nur 2 Stunden dauert. Ja.
Also es ist im Prinzip, also alles in allem echt krass. Also ich will jetzt hier nicht die Privatisierung des Gesundheitswesens gänzlich in Frage stellen. Das hat sicherlich auch seine Vorteile, aber mal anhand dieses Praxisbeispiels ist es für mich so krass, weil, wie gesagt, es funktioniert im Prinzip so, dass das Krankenhaus ist ja letztendlich auch gleich zu sehen wie ein Wirtschaftsunternehmen, ja auch letztendlich auf Gewinn aus ist und deswegen natürlich eher daran interessiert ist, viele OPs zu machen, weil sie damit einmal ihre Ressourcen besser planen können und die Mitarbeiter weniger Zeit dafür brauchen und weil sie andererseits eben auch von der Versicherung für eine OP mehr Geld bekommen, weil der Topf für OPs letztendlich größer ist, ne, als der Topf, aus dem die spontanen Geburten bezahlt werden.
Ja, und das ist das Traurige, dass die Tendenz dahin geht, dass halt immer mehr Kaiserschnitte gemacht werden und die Raten steigen. Und da gibt es Kliniken, die sagen, wir machen das nicht nur auf Wunsch der Patientinnen. Also wenn man jetzt einen Grund hat, dann ist das, steht das außer Frage. Davon reden wir hier auch überhaupt nicht. Wir reden von dem wirklichen Wunsch-Kaiserschnitt. Und das ist schon echt ziemlich skurril, wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent Kaiserschnitte heutzutage gemacht werden und wie viel davon wirklich notwendig gewesen wäre.
Weißt du das ungefähr, die Zahlen?
Wie viel Prozent Kaiserschnitte? Mhm. Also das ist erstmal von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Und ich weiß, dass wir einen sehr geringen Prozentsatz haben und lass mich nicht lügen, es sind, glaube ich, so 18-20%, könnte ich mir, das sind die Kaiserschnitte, aber wir machen bei uns keine Wunschkaiserschnitte. Ja. Und die Kaiserschnittrate ist in anderen Kliniken deutlich höher.
Da geht fast schon in die 50%, oder?
Nein. So, also ich würde sagen, vielleicht ein Drittel.
Okay. Ja, trotzdem viel. Ich finde es echt viel. Ja. Guckst du gerade nach?
Ja, ich guck mal ganz kurz.
Ja, also das Thema finde ich echt krass, dass da ein Geschäft draus gemacht wird. Aber nun gut, bei uns war es ja kein Wunsch-Kaiserschnitt, sondern wir mussten das ja aus medizinischen Gründen so machen. Jetzt hast du was rausgefunden?
Ja, ich habe es gefunden. Und zwar, also von 2007 bis 2017 hat sich die Anzahl der Kaiserschnitte um knapp 20% erhöht. Und derzeit kommt nahezu jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Also ich hatte recht. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Das ist echt verrückt. Ja.
Tja, überall wird ein Geschäft draus gemacht.
Ja. Genau, also überlegt euch gut, wo ihr entbindet. Macht euch Gedanken darüber, was ihr möchtet, was es für Vorteile und Nachteile hat, so einen Kaiserschnitt zu bekommen. Wir reden ja jetzt hier nicht nur von den Vorteilen bzw. Nachteilen der Frau, sondern es hat ja für das Kind auch ganz enorme Auswirkungen fürs teilweise ganze Leben. Ja, das darf man jetzt mal nicht vergessen. Das kann man sich alles mal angucken, wenn sich jemand dafür von euch dafür interessiert. Und genau.
Ja, aber dennoch haben wir ja vorhin auch gesagt, gleichzeitig auch wiederum nicht zu viel damit beschäftigen, ne? Weil am Ende des Tages ist es wieder so, man kann es nicht planen.
Ja, aber bevor ich so eine Entscheidung treffe, möchte ich einen Wunsch-Kaiserschnitt, wäre es schon gut, sich über die Vor- und Nachteile Gedanken zu machen.
Da auf jeden Fall.
Also sowas darf man in keinem Fall leichtfertig so eine Entscheidung treffen, weil das auch Konsequenzen für jede weitere geplante mögliche Schwangerschaft haben kann, ne? Für jedes Kind. Und das sind nicht gerade unkomplizierte Dinge, die da auf einen zukommen können.
Ja, und auch für das Kind selber, also sowohl biologisch erklärbare Sachen, wie dass das Kind so ein paar Bakterien ja nicht bekommt. Ne?
Genau.
Also erklär du das nochmal kurz, ich kann das nicht so gut erklären.
Ja, also die Vaginalbakterien, die durch den vaginalen Geburtsvorgang das Kind über die Schleimhäute aufnimmt, also Mund-, Nase-, Schleimhaut und so, die sind für die Besiedlung des Darms ganz wichtig. Ja. Ne? Natürlich gibt es auch Bakterien, die Kinder im besten Fall natürlich nicht mit aufnehmen.
Ja.
B-Streptokokken zum Beispiel, aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden von den guten Bakterien. Und ja, sowas, also Darmgesundheit ist ja eine ganz große Sache auch. Ne?
Ja. Und dann hat es ja auch noch einen Einfluss, dass quasi der Druck, der auf das Baby ausgeübt wird, auch eine Rolle spielt.
Ne? Auf jeden Fall, ja. Das können wir vielleicht jetzt nicht ganz so gut erklären, aber es gibt da verschiedene Osteopathen oder so, mit denen, wenn man sich mit denen darüber unterhält, da wird es schon sehr eindrücklich, warum das so wichtig ist, dass Kinder diesen normalen Weg gehen.
Die Natur hat sich ja was dabei gedacht, ne? Es ist ja nun mal einfach so.
Ja, so sieht's aus.
Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen. Ich habe es vergessen.
Tja, also eigentlich sind wir jetzt schon auch am Ende unserer Folge.
Ja, ich... Wenn es mir wieder einfällt, erzähle ich es beim nächsten Mal am Anfang.
Ja, mach das. Ja, und ich würde sagen, das nächste Mal erzählen wir euch ein bisschen mehr übers Wochenbett. Das ist ja eine sehr spannende Zeit.
Das berühmt-berüchtigte Wochenbett.
Ja. Genau.
Machen wir.
Das war unsere Folge heute.
Danke euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao.